Tja, wie passend dieses Lied war, der Kehrreim, er ist der Anker in der Zeit. Ja, Christus ist der Anker. Und diese drei Mittel, Wort Gottes, Gemeinschaft, Gebet, die binden uns eben an den Anker. Und dieser Anker hält, schlagen wir die Stelle dazu auf, an die Stelle, die mich bewegt, eben diese Überschrift zu setzen über diesen heutigen Tag, Hebräer Kapitel 6. Hebräer Kapitel 6. Da geht es darum, dass Gott mit seinem Wort, der Gott, der bei sich selbst schwört. Das ist seine Verheißungen, die beruhen auf der Treue Gottes des Vaters gegenüber seinem Sohn. Und das ist der Anker. Da heißt es, Hebräer 6, 19, die wir als einen sicheren und festen Anker der Seele haben, der auch in das Innere des Vorhangs hineingeht, also in die Gegenwart Gottes, wohin Jesus als Vorläufer für uns hineingegangen ist. Er ist dort. Er ist an unserer Stelle jetzt dort, wo wir nicht hin könnten, als Menschen in der Sünde. Und er, der vollkommene Mensch, ist jetzt als erster Mensch dort, als verherrlichter Mensch, verherrlichter Menschensohn. Er, der Gott ist, wahrer Gott, wahrer Mensch. Und als Mensch ist er jetzt vor Gott. Vorläufer für uns hineingegangen. Und Vorläufer heißt, es werden ihm unzählige folgen. Vorläufer, nicht Läufer, Vorläufer. Und er hält uns. Und damit wir uns auch als gehalten wissen, wir müssen ja diese Gewissheit auch bekommen, dass wir in ihm, durch ihn verankert sind, damit wir diese Gewissheit auch haben und diese Wahrheit eine uns tragende Wahrheit wird, müssen wir diese Mittel eben verwenden. Wort Gottes, Gemeinschaft und Gebet. Denn es ist so, wenn die Winde falscher Lehre zum Sturm anschwellen, dann muss man stärker festgezurrt sein als in ruhigeren Zeiten. Wenn glattes Segeln ist, dann können die Dinge ziemlich locker hangen im Boot. Aber wenn Sturm wird, dann muss alles festsitzen, dann muss man alles halten. Und in Sturmzeiten, also früher war es wenigstens so, da musste man dann auch das Steuerrad anketten, dass es hielt, dass das Schiff Kurs hielt. Epheser 4, Vers 14 verwendet diesen Ausdruck, Winde der Lehre, Winde falscher Lehre. Epheser 4, Vers 14, die Gaben, die der Herr der Gemeinde gegeben hat, nämlich die Diener in der Gemeinde, tun ihren Dienst zur Auferbauung des Leibes des Christus für das Werk des Dienstes, also dass wieder Diener da sind und so der Leib Christi auferbaut wird durch Lehre, durch Ermunterung, durch Ermahnung. Und dann heißt es, bis wir alle hingelangen, wir alle eben gemeinschaftlich, alle hingelangen zur Einheit des Glaubens in Christus, im Glauben an ihn, immer mehr verbunden werden miteinander mit ihm. Und dann heißt es im Vers 14, damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre. Und solche Winde der Lehre sind immer da und wir erzeugen diese Wellen, die in Abständen immer wieder über die Christenheit gespült werden und auch viele evangelikale Gemeinden mal dahin werfen, nachher dorthin werfen, neue Moden und solche Dinge. Aber wenn diese Winde, wenn Winde zum Orkan anschwellen, dann muss man wirklich standfest sein, dann muss man festen Stand haben. Und wir müssen zusehen, dass wir solch festen Stand bekommen. Darum müssen wir Bibelleser werden. Und wenn die Wellen nicht nur Sturmwellen sind, wenn der Sturm zur Springflut wird, dann solche Fluten zertrümmern alles, was nicht wirklich wie ein Fels eben steht. Christus steht und wir werden nur stehen, wenn wir in ihm und mit ihm stehen und an ihn gebunden sind. Nun das Zweite, das uns Gott gegeben hat, damit wir stehen können, das ist die Gemeinschaft der Heiligen. Jetzt schlagen wir wieder auf Daniel Kapitel 2. Daniel Kapitel 2. Und wir lesen noch einmal Daniel 2, 17 und 18, also 16, 17 und 18, Daniel 2, 16, 17 und 18. Und Daniel ging hinein und er bat sich vom König, dass er ihm eine Frist gewähre, um dem König die Deutung anzuzeigen. Gut, er bekam das, die Frist, aber die Frist allein half ja noch nicht. Sie mussten ja die Erkenntnis bekommen, was der König da geträumt hatte. Er war nicht bereit, das irgendjemandem zu sagen. Er wollte wissen, ja, ob da dieser sich selbst rühmenden Gelehrten und Weisen und Magier, ob sie denn mehr wüssten als er, als andere Menschen. Und wenn sie das nicht sagen können, was ich geträumt habe, wissen sie auch nicht mehr als andere Menschen. Sollen sie alle sterben, weg mit ihnen, mit diesem Unrat. Das ist eben der orientalische Despot. Also Frist. Und jetzt gilt's, eben von Gott Erbarmen zu erbeten. Verse 17 und 18, hierauf ging Daniel in sein Haus und teilte die Sache seinen Gefährten Hanania, Misael und Asaria mit, also Gemeinschaft. Und er wird es empfunden haben, allein, vielleicht werde ich müde beim Beten, bevor ich eine Antwort habe. Wir wollen zusammenstehen und beten, gemeinsam uns gegenseitig darin stärken und so lange beten, bis Gott antwortet. Gemeinsam im Gebet vor Gott sein. Und dann heißt es im Vers 19, hierauf, nein, lesen wir Vers 18 auch, 18 und 19. Damit sie von dem Gott des Himmels Barmherzigkeit erbitten möchten. Eben Barmherzigkeit haben solche nötig, die nichts vermögen. Die Hilflosen haben Barmherzigkeit nötig. Barmherzigkeit zu erbitten möchten wegen dieses Geheimnisses. Damit Daniel und seine Gefährten nicht mit den übrigen Weisen von Babel umkämen. Hierauf wurde Daniel in einem Nachtgesicht das Geheimnis offenbart. In der Gemeinschaft miteinander vor dem Herrn liegen, sich gegenseitig darin stärken zum Ausharren im Gebet. Das ist eine große Hilfe. Gemeinschaft, auch im Beten, Gemeinschaft, eine große Hilfe. Wahrscheinlich habt ihr den Namen nie gehört, Marie Monsen, sie war eine norwegische Missionarin in China, 20er, 30er Jahre. Ich weiß nicht, wann sie dort ausreiste, sie war mehrere Jahrzehnte, einen größten Teil ihres Lebens in China verbracht. Und sie hat dann so Tagebuchaufzeichnungen gemacht. Und an einer Stelle steht, der größte Tag in meinem Leben als Missionarin war, als ich war's. Krankenheilung erfuhr? Nein. 10 sich bekehrten auf einen Schlag? Nein. Als ich eine treue Gebetspartnerin fand. Und die beiden lernten gemeinsam, sich regelmäßig zu treffen, um vor dem Angesicht Gottes zu liegen im Ringen um dieses Volk, die Chinesen. Gemeinsam Allein hätte sie wahrscheinlich den Mut verloren, aber gemeinsam, das kann man machen. Wir treffen uns einmal die Woche, mindestens kann man doch einrichten. Wir treffen uns einmal die Woche am Morgen früh, bevor wir zur Arbeit gehen, und wir beten gemeinsam. Mach das doch. Oder wenn du es so gut hast wie meine Frau und ich, und ich, seit 1993 bin ich im vollzeitlichen Lehrdienst gewesen. Ich war zwar etwa das halbe Jahr deswegen auch weg, aber wenn ich zu Hause war, dann konnten wir immer am Morgen, gut, dass die Kinder noch zu Hause waren und dann mussten sie natürlich dann für die Schule parat gemacht werden und so, und da war vieles zu tun. Aber seit mehreren Jahren jetzt können wir uns wirklich Zeit nehmen, immer nach dem Frühstück gemeinsam beten. Beten für die Geschwister, beten für einzelne Personen, beten für Menschen, beten, die noch nicht gerettet sind, beten für Missionare, die wir kennen, aber gemeinsam beten. Und ich habe das meiner Frau wiederholt und gesagt, wie dankbar bin ich, dass wir gemeinsam beten können. Gemeinschaft. Auch darin. Uns gegenseitig ermuntern zum Guten, zusammenstehen, die Gemeinschaft der Heiligen. Und die Gemeinschaft der Heiligen zeigt sich auch darin, man ist umeinander besorgt, man weiß, wie es den anderen geht, man betet füreinander, wenn einer arbeitslos wird, wir beten. Und das haben wir in diesen letzten Jahren immer wieder erlebt, wirklich schwierige Lage. In verschiedenen Fällen gemeinsam gebetet, im Hauskreis gebetet. Und Leute haben dann, der Herr hat geführt, hat Arbeit geschenkt, manchmal auf ganz wundersame Weise. Und so sehen wir hier, wie Daniel, er ist besorgt, auch um seine Freunde. Er wird, nachdem er dieses Geheimnis vor dem König hat enthüllen können, ihm den Traum gesagt hat, nachher hat er ihm den Traum erst noch ausgelegt. Und davon ist Nebukadnezar dann so überwältigt, dass er erstens niederfällt und bekennt, dass der Gott Daniels der wahre Gott ist. Daniel 2,47. Der König antwortete Daniel und sprach in Wahrheit, euer Gott ist der Gott der Götter. Da spricht er etwas aus, was gegen sein eigentliches Denken geht. Er meinte, alle Götter müssen meinem Gott und meinem Staat untertan sein. Hier, mit einem Mann, da blitzt ihm eine Wahrheit auf. Er nimmt das nachher gleich wieder zurück, das sehen wir in Kapitel 3. Aber da blitzt ihm diese Wahrheit auf. Euer Gott ist der oberste Gott. Alles ist ihm untertan. Und weil er von Daniel dadurch so beeindruckt ist, hat er ihn gleich befördert. Vers 48, darauf machte der König Daniel groß und setzte ihn als Herrscher ein über die ganze Landschaft Babel und zum Obervorsteher aller Weisen von Babel. Und das war natürlich eine wunderbare Führung Gottes. Nun, Daniel, er wollte nicht Karriere machen in Babylon. Er war ja bereit, auf Karriere zu verzichten. Ich esse diese Speise nicht. Und wenn ich diese Schule dann nicht machen kann, sei es drum. Aber Gott hat ihn dahingestellt und Gott hatte damit eine Absicht. Und eine der Folgen dieser Tatsache, eine Nachfolge, war die, er dachte dann an seine Freunde. Er dachte sofort an seine Freunde, wie es denen ergeht. Und dann hat er sich für seine Freunde beim König eingesetzt. Vers 49. Daniel bat den König und er bestellte Sadrach, Mesach und Abednego über die Verwaltung der Landschaft Babel. Also er denkt an die Freunde. Denkt für sie. Denkt an sie, wie es ihnen ergeht. Und dann eine Spätfolge dieser Tatsache, dass Daniel diesen Rang bekam, der Oberst aller Weisen von Babylon war, dass ungefähr 500 Jahre später Gelehrte aus Babel kamen und in Jerusalem fragten, wo ist der König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen. Woher wussten die das? Die müssen das alles von Daniel gelernt haben. Das heißt, Daniel lebte nicht mehr. Aber das muss aufgeschrieben und seither in Babel unter den Gelehrten gelesen worden sein. Ja. Aber jetzt geht es ja um Gemeinschaft. Gemeinschaft der Heiligen. Und dann in Kapitel 3, und dort sehen wir, dass Nebukadnezar das gleich wieder vergessen hat, dieser Eindruck, der überwältigende Eindruck von der Hoheit Gottes, des Gottes Daniels. Er vergisst das gleich und denkt wieder an sein Reich, seine Macht, seine Ehre. Und dann lässt er eben dieses Standbild aufstellen Und dieses Standbild wird eingeweiht. Dieses Wort muss man beachten im Vers 2, Kapitel 3, Vers 2. Der König Nebukadnezar sandte aus, um die Satrapen, die Befehlshaber, die Statthalter, die Oberrichter, die Schatzmeister, die Gesetzeskundigen, die Rechtsgelehrten und alle Oberbeamten der Landschaften zu versammeln, damit sie zur Einweihung des Bildes kämen, das der König Nebukadnezar aufgerichtet hatte. Einweihung. Und dieses Wort Einweihung, das kommt nur vor, ausschließlich vor, für die Einführung oder für den erstmaligen Gebrauch einer religiösen Einrichtung. Also war es eine religiöse Feier. Es ging darum, dass sein Staat, dass er und sein Staat, dass das Oberste anerkannt wurde in einer religiösen Feier. Das ist eben das, was nachher im Reich des Tieres, in Rom dann geschah, im Reich des Tieres wieder geschehen wird. Und da befinden sich diese drei Freunde Daniels. Die müssen auch kommen. Sie kommen auch, sie sind gute Untertanen. Sie verweigern sich den Befehl nicht. Soweit gehorchen sie. Wenn der König sagt, ihr müsst euch da einfinden, sind sie jetzt zur Stelle. Aber die wussten natürlich, was das bedeutet, was er im Sinn hat. Und sie waren ja hohe Beamte, sie wussten, was lief, sie kannten den König. Und die müssen sich miteinander abgesprochen haben. Und wir können ganz sicher sein, dass sie auch mit Daniel gemeinsam darüber redeten und berieten, wie verhalten wir uns, wenn der König solche Dinge fordert. Gemeinschaft, sie haben sich gegenseitig gestärkt. Und dass sie sich eben gegenseitig gestärkt haben müssen, das zeigt sich daran, sie waren alle drei zur Stelle und alle drei nebeneinander blieben stehen, als alle übrigen vor diesem Standbild auf der Nase lagen. Und so haben sie sich gegenseitig gestärkt, einer allein, ob er das durchgestanden hätte. Aber da hat man einander, der zur Linken steht, der zur Rechten steht. Wir stehen gemeinsam, wir stehen. Wir stehen, ja, wir stehen. Wir haben sich sicher links und rechts einander angeschaut. Wir beugen uns nicht. Gemeinschaft. Sich gegenseitig stärken, um nicht einzuknicken. Und so heißt es dann im Vers 12, Daniel 3, Vers 12, da sehen wir eben, dass die drei zusammen gleich handelten. Also die Musik ertönt, alles fällt nieder und dann heißt es im Vers 12, Daniel 3, Vers 12, nun sind jüdische Männer da, die du über die Verwaltung der Landschaft Babel bestellt hast, Sadrach, Mesach und Abednego. Diese Männer, o König, achten nicht auf dich und auf deine Götter achten sie nicht. Eben du, der du das Reich verkörperst und deine Götter sind eine Sache. Auf Nebukadnezar nicht achten, heißt auf seine Religion nicht achten, Staat und Religion eins. Sie achten nicht auf dich. Dann werden sie natürlich vor den König zitiert. Vers 13, da befahl Nebukadnezar im Zorn und Grimm Sadrach, Mesach und Abednego herbeizubringen. Da wurden diese drei Männer vor dem König gebracht und er fragt sie dann aus, dass Absicht sei und ob sie bereit wären, sich niederzuwerfen, wenn noch einmal, er gibt ihnen noch einmal eine Chance. Und sie antworten, wie antworten sie? Gemeinsam. Und das kann man ja nur, wenn man schon einerlei Überzeugung hat. Alle hatten einerlei Überzeugung und die wächst eben in der Gemeinschaft. Die wächst nicht, wenn jeder für sich ist und jeder nur an sich denkt und seine Sache sieht. Die wächst nur in der Gemeinschaft. Und darum müssen die sich regelmäßig getroffen haben. Und so heißt es im Vers 16 dann, Daniel 3, Verse 16 bis 18. Ich rede immer zu schnell. Ich wurde vorhin gebeten, ich muss auch langsamer reden, sonst verstehen mich nicht alle. Ja, meine Frau, wenn die da wäre, die würde mir so einen unauffälligen Wink geben. Dann. Ja, also Daniel 3, 16 bis 18. Sadrach, Mesach und Abednego antworteten und sprachen zum König. Sie antworteten, Mehrzahl, sie, gemeinsam. Einerlei Meinung, einerlei Gesinnung, eine Überzeugung. Dann Vers 17, ob unser Gott, dem wir dienen, das war bei ihnen gemeinsam gewachsene Sache, wir dienen unserem Gott. Und etwas anderes kommt nie in Frage. Wir merken, wie wichtig, wie notwendig Gemeinschaft ist. Es geht nicht ohne. Und dann Vers 18, also ob er uns zu retten vermag oder nicht, es sei dir kund, o König, dass wir deinen Göttern nicht dienen. Ja, hätten Daniel und seine Freunde nicht das Gottes Wort gelernt, hätten sie sich nie vom Trachten und von den Sitten und von den Unreinheiten der Babylonier abgesondert. Hätten sie nie getan. Hätten sie das damals schon bei der ersten größeren Prüfung nicht getan, dann wäre in dieser zweiten Prüfung die Frage gar nie aufgekommen, sie hätten sich gar nie darum geschert, was ihr Verhältnis zu den Unreinheiten der Babylonier sind. Wir sind jetzt hohe Beamte, wir machen jetzt da Karriere, ist übrigens auch recht, der König hat uns angestellt und so weiter. So hätten sie dann argumentiert. Also wir sehen, wie die Gemeinschaft und das Feststehen in der Gemeinschaft wäre nicht gewesen, wären sie nicht solche, die im Wort Gottes gegründet waren. Alle diese Mittel, die uns Gott gegeben hat, die hängen aneinander. Wenn wir in der Gemeinschaft erstarken wollen, müssen wir auch Bibelleser sein, die sich eben dadurch, dass ihnen gemeinsame Überzeugungen wachsen, das bindet sie zusammen. Und im regelmäßigen Austausch, im gemeinsamen Nachdenken und Reden über das Wort Gottes wächst eben eine Gemeinschaft der Heiligen, die in der Wahrheit gegründet ist. Und anders wächst sie nicht. Es gibt keinen anderen Weg, als den über das Wort und vom Wort zur Gemeinschaft. Und das führt dann zum Dritten, das Gemeinsame, das Persönliche, Gebet. Gebet und Gemeinschaft. Einerseits ist es so, dass Gemeinschaft durch Gebet gestärkt wird. Es ist so. Gemeinschaft wird durch Gebet gestärkt. Und auf der anderen Seite ist es so, dass Gebet die Gemeinschaft stärkt. So ist es eben auch. Ja. Wenn wir für Geschwister beten, es bindet uns immer enger an sie. Wenn man regelmäßig betet für die Geschwister mit Namen, man kommt am Sonntag in die Gemeinde, dann fällt uns jeder auf, der nicht da ist. Man betet ja für sie, dann sieht man es. Sonst sieht man es nicht. Also beten für die Geschwister, das bindet uns enger an die Gemeinde. Und nachher auch das gemeinsame Beten, das bindet uns wieder noch enger zusammen. Ich will eine Stelle dazu aufschlagen, eine Anwendung machen von dieser Tatsache, das Gebet, das muss sein, Gebet muss sein, um Gemeinschaft zu stärken, Gemeinschaft auch belastbar zu machen, dass eine Gemeinschaft auch Prüfungen übersteht. 1. Petrus 3, Vers 7. Ihr Männer ebenso, wohnt bei ihnen nach Erkenntnis, als bei einem schwächeren Gefäß, dem Weiblichen, ihnen Ehre gebend, als solchen, die auch Miterben der Gnade des Lebens sind, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Es geht mir jetzt nur um diese Und diesen letzten Satz, diesen Absichtssatz, dieser Damit-Satz, Petrus nennt, sagt den Männern einige Dinge, auf die sie unbedingt achten müssen, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Damit sagt er, wenn ihr nicht gemeinsam als Mann und Frau miteinander betet und beten könnt und im Gebet ausharrt, dann ist eure Gemeinschaft gefährdet. Dann wird eure Ehe, dann wird sie sehr wackelig sein. Und ich bin sehr, soll ich sagen, entsetzt, also erstaunt auf alle Fälle, aber zuweilen ja, entsetzt. Immer wieder höre ich von Ehepaaren, die beten nicht miteinander. Das Einzige, was sie tun, ist ein Tischgebet miteinander und sonst nicht. Die gehen nicht miteinander auf die Knie vor dem Herrn regelmäßig. Und das ist etwas, es ist notwendig, um die eheliche Verbindung immer stärker zu machen. Vor drei Jahren hat eine junge Frau in unserer Gemeinde geheiratet und dann, die diese Hochzeit dann veranstalteten, die haben dann gebeten, verschiedene, dass sie dem jungen Paar, dass sie ihnen eine gute Empfehlung mitgeben wollen. Ich habe ihnen das mitgegeben. Ich habe dann dem Mann geschrieben, es ist deine Verantwortung, steht so in 1. Petrus 3, 7, du musst alles tun, was dort steht, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Du musst zusehen, dass ihr beide zusammen ein Gebetspaar werdet. Das muss sein. Dann wird eure Ehe gesegnet sein. Das ist nur eine Anwendung dieser Wahrheit. Gebet stärkt die Gemeinschaft. Und so lesen wir von gemeinsamem Gebet in der Bibel immer wieder. Das gemeinsame Gebet schlagen wir zwei Stellen dazu auf aus der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte, Kapitel 4. Da steht im Vers 23, Apostelgeschichte 4, der Vers 23. Als sie aber freigelassen waren, kamen sie zu den Iren und berichteten alles, was die hohen Priester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Und was hatten die Ältesten ihnen gesagt? Ihnen verboten zu predigen im Namen Jesu. Und dann sehen wir Vers 24. Da haben wir eine Gemeinschaft von solchen, die eng miteinander verbunden sind. Alle miteinander. Und darum auch mit Petrus und mit Johannes. Sie sind ein Leib, eine Gemeinschaft, eine Familie. Vers 24. Sie aber, als sie es hörten, erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott. Das war ihr erster Gedanke. Das war ihr Reflex. Gemeinsam das Angesicht Gottes suchen. Diese Sache betrifft uns alle. Gemeinsam Gottes Angesicht suchen. Das haben sie getan. Gemeinsam zum Herrn gerufen und der Herr hat gehandelt. Und sie baten ja in allererster Linie darum, dass Gott ihnen die Freimütigkeit gebe, seinen Namen weiterhin zu bekennen. Vers 29. Und nun, Herr, sieh an ihre Drohungen und gib deinen Knechten dein Wort zu reden mit aller Freimütigkeit. Und dann heißt es, Vers 31, und als sie gebetet hatten, erbebte die Stätte, wo sie versammelten waren, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Genau das, worum sie baten, bekamen sie. Gemeinsames Gebet. Und das hat selbstverständlich ihre Gemeinschaft noch enger gemacht. Sie stehen zusammen auch in dieser Bedrohung, in diesem Kampf. Darum diese Aufforderungen, die immer wieder in den Lehrbriefen zu finden sind. Jakobus 6, Vers 16. Jakobus 6, Vers 16. Da steht, Jakobus 6, Vers 16 betet, nein, bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander. Betet füreinander. Und wenn Sünde da ist, Sünde wird nicht immer bekannt, manchmal ist Sünde da und da Betreffende wollen es nicht bekennen, da sind Geschwister zerstritten, reden nicht miteinander, das ist alles Sünde, das ist alles Sünde. Was tun? Beten füreinander, wie sie beten. Beten, 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 bis der Herr an ihnen handelt. Füreinander beten. Dann 2. Thessalonicher 3,1. 2. Thessalonicher 3,1. Im Übrigen, Brüder, betet für uns. Betet für uns. Paulus betet für die Thessalonicher. Und er bittet die Thessalonicher, für ihn zu beten. Füreinander beten. 2. Thessalonicher 1, 3. Wir sind schuldig, Brüder, Gott alle Zeit für euch zu danken. Das ist das Erste, was er tut. Und nachher, Vers 11, weshalb wir auch alle Zeit für euch beten. Wir beten für euch. Füreinander beten. Und durch dieses gemeinsame Beten füreinander, sie waren so eng miteinander verbunden. Wir sehen das im 1. Thessalonicher Brief. Dort sagt Paulus an einer Stelle, also als ich nicht wusste, wie es euch geht, als ich befürchtete, dass ihr im Glauben schwankend geworden seid, da war ich ganz elend. Ich war ganz elend, weil sie so miteinander verbunden waren. Und so sagt er im Kapitel 3, 1. Thessalonicher 3, Vers 1, deshalb, da wir es nicht länger aushalten konnten, gefiel es uns, in Athen alleingelassen zu werden. Und wir sandten Timotheus, unseren Bruder und Mitarbeiter Gottes im Evangelium des Christus, um euch zu befestigen und zu trösten hinsichtlich eures Glaubens, damit niemand wankend werde in diesen Drangsalen. Und dann sagt er weiter unten von Vers 6 an, 1. Thessalonicher 3 von Vers 6 an, jetzt aber, da Timotheus von euch zu uns gekommen ist und uns die gute Botschaft von eurem Glauben und eurer Liebe verkündet hat und dass ihr uns allezeit in guter Erinnerung habt, indem euch sehr verlangt, uns zu sehen, wie auch uns euch. Deswegen, Brüder, sind wir in all unserer Not und Drangsal euretwegen getröstet. Und dann Vers 8, denn jetzt leben wir, wenn ihr feststeht im Herrn. Er ist geradezu aufgelebt. So eng war er mit ihnen verbunden und das kam auch dadurch, dass sie beständig füreinander beteten. Epheser 1,16, ein letztes Beispiel dafür. Epheser 1,16. Ich höre nicht auf, für euch zu danken und euch zu erwähnen in meinen Gebeten. Ich höre nicht auf, zu danken und zu erwähnen. Danken ist ja auch eine Art von Gebet. Zum Gebet gehört auch Danken. Das ist gut, füreinander danken. Herrn, Dank bringen dafür, dass er diesen Bruder, diese Schwester gerufen hat, gerechtfertigt hat, geheiligt hat, seinem Eigentum gemacht hat. zu einem Kind Gottes gemacht hat. Danken. Und dann, das gibt uns auch diese Dankbarkeit, dann freuen wir uns über diese Seele. Und dann beten wir auch, dass es dieser Seele, diesem Bruder, dieser Schwester gut gehen möge im Herrn. Ich höre nicht auf, für euch zu danken in meinen Gebeten. Epheser 1, 16. Nun, es ist so, dass das gemeinschaftliche Gebet, das Beten füreinander, dass eben das, die Gemeinschaft stärkt, das gemeinschaftliche Gebet auch stärkt. Aber ohne das persönliche Gebet wird das gemeinschaftliche Gebet kraftlos bleiben. Denn das gemeinschaftliche Gebet lebt natürlich vom Gebet aller. Von aller, die da sind. Das gemeinschaftliche Gebet lebt vom persönlichen Gebet jedes Einzelnen. Und wenn du selber kein Gebetsleben hast, die stille Kammer nur selten aufsuchst und immer nur kurz und denkst, schon 10 Minuten, das reicht jetzt, dann wird dein Gebet in der Gemeinschaft entsprechend sein. Kümmerlich. Formal. Dann kann man ein paar richtige Sätze sprechen. Aber nicht wirklich beten. Vor vielen Jahren traf ich eine Schwester in einer Gemeinde, wo ich gerade an einer Reihe von Abenden über Gebet sprach. Und dann habe ich das vom Gebetsleben von Martin Lloyd Jones gesprochen. Er war ein Beter. Seine Frau sagte einmal, wer nicht versteht und weiß, dass mein Mann in erster Linie ein Beter war und erst in zweiter Linie ein Evangelist, kennt ihn nicht. Das hat seine Frau, den kannte wie kein Zweiter, ein Beter. Dieses Beispiel habe ich genannt und so nach der Stunde kommt eine Schwester zu mir, also eine wohlbekannte Schwester, und dann sagte sie mir, dass sie, bevor sie mit ihrem Mann in die Mission ging, in ein Land Afrikas, dass sie als Krankenschwester einen Tropenkurs, besondere Krankenpflege in den Tropen machte, und da war sie, ich weiß nicht wie lange, in London, und während der Zeit ging ich in die Westminster Chapel und dort war Martin Lloyd-Jones Pastor und Verkündiger, Prediger, und der hatte diese Gewohnheit, vor der Predigt zu beten oder vor dem Gottesdienst zu beten, und er betete für alle Anliegen der Gemeinde. Und sie sagte, das war immer wieder so, wenn er anfing zu beten, dann wurde man so in Gottes Gegenwart geführt, dass man gar nicht merkte, wie die Zeit verging. Und als er dann Amen sagte, war es eine halbe Stunde vorbei. Man hat es nicht gemerkt. Und so konnte er nur beten, weil er sich gewohnheitsmäßig in der Gegenwart Gottes befand, im persönlichen Gebet. Und wenn er betete, dann war etwas da, das die anderen mitnahm in Gottes Gegenwart. Das persönliche Gebet ist unverzichtbar. Und wir wollen jetzt das Beispiel Daniel sehen, das Beispiel eines Beters. Daniel Kapitel 6. Daniel Kapitel 6. Das sind Männer, die sind Neider, die wollen Daniel loswerden, er steht ihnen im Weg. In ihrem Ehrgeiz, noch höher aufzusteigen in ihrer Karriere, und sie stellen Daniel eine Falle und es gelingt ihnen auch. Sie können den König dazu bewegen, einen Erlass herauszugeben. Daniel 6, Verse 9 und 10. Daniel 6, ja, Verse 8 bis 10. Alle Vorsteher des Königreichs, die Befehlshaber und Satrapen, die Räte und Statthalter haben beschlossen, dass der König eine Verordnung aufstellen und ein Verbot erlassen soll, dass jeder, der innerhalb von 30 Tagen von irgendeinem Gott oder Menschen etwas erbittet, außer von dir, o König, in die Löwengrube geworfen werden soll. Nun, o König, erlass das Verbot und lass eine Schrift aufzeichnen, die nach dem Gesetz der Meder und Perser, das unwiderruflich ist, nicht abgeändert werden darf. Deshalb ließ der König Darius die Schrift und das Verbot aufzeichnen. Und für die Feinde Daniel sah das aus, ja, das ist jetzt die Todesfalle. Daniel, der tappt da voll rein. Tappt? Nein, nicht tappt. Aber sie hatten einfach das an ihm beobachtet. Der geht dreimal am Tag, sagt er seinen Mitarbeitern, seinen Untergebenen. Meine Herren, ich empfehle mich, ich komme in einer Stunde wieder. Dreimal am Tag, dann war er in seiner Gebetskammer. Das wussten die. Er hatte in seinem Haus eine Gebetskammer. Steht ausdrücklich im Vers 11. Das wussten die. Und dann heißt es in Daniel 6, Vers 11. Als Daniel erfuhr, dass die Schrift aufgezeichnet war, eilte er zum König. Nein, eben nicht. Eben nicht. Er war der beliebteste Minister des Königs. Der höchste der Minister. Hätte Grund gehabt, zum König zu eilen. Als Daniel erfuhr, dass die Schrift aufgezeichnet war, ging er in sein Haus. Und er hatte in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem hin. Und dreimal am Tag kniete er auf seine Knie und betete und lobpries vor seinem Gott. Wie er vorher getan hatte. Er hatte eine Gebetskammer, ich habe das schon mal gesagt. Und wir müssen eine Gebetskammer haben. Das muss nicht im wörtlichen Sinn jetzt gemeint sein. Natürlich am besten ist, man ist allein. Tür zu. Durch nichts abgelenkt. Aber eine extra Gebetskammer werden wir uns wohl nicht einrichten können. Aber wir müssen in unserem Leben so etwas haben, wie einen regelmäßige Zeiten, wo wir vor dem Angesicht Gottes sind und gar nichts anderes uns beschäftigt. Vor aufgeschlagener Bibel mit seinem Wort lesen und beten. Und das war bei Daniel ein Teil seiner ganzen Persönlichkeit geworden. Er konnte ohne diese regelmäßigen Begegnungen mit seinem Gott gar nicht mehr sein. Er wollte auch ohne das nicht sein. Und so geht er in die Gebetskammer, wie immer. Und da war er schon ein alter Mann, gegen die 90. 70 Jahre babylonisches Reich waren ja schon hinter ihm. Das war schon das Perserreich. Und so hat er in seinem Leben, in seinem Wandel mit seinem Gott, war das ihm eben ein Reflex geworden. Bei irgendeiner Not, eine böse Kunde, der erste Gedanke ist, mein Gott. Eine Stelle aus dem Psalmen, Psalm 12. Psalm 112. Da heißt es im Vers 1, damit wir wissen, wer gemeint ist: Glückselig der Mann, der den Herrn fürchtet, der Großes gefallen hat an seinen Geboten. Und von ihm heißt es im Vers 7, Psalm 112, Vers 7. Er wird sich nicht fürchten vor schlechter Nachricht. Oder sagen wir vor böser Kunde, böser Nachricht. Fest ist sein Herz, er vertraut auf den Herrn. Das war wirklich eine böse Nachricht. Daniel, wenn du jetzt weitermachst mit Beten, Löwengrube. Löwengrube, du weißt, was das ist. Ausgehungerte Löwen, die fallen über dich her. Böse Kunde, er wird sich nicht fürchten vor schlechter Nachricht. Fest ist sein Herz. Nun, ein solches Herz, das muss von Gott festgemacht worden sein. Das kann man sich nicht selber festmachen. Und Gott hatte diesen Mann durch den steten Umgang mit Gott im Gebet, er hatte dessen Herz festgemacht. Und so geht Daniel in die Kammer und betet wie immer. Ja, ich
sage es einmal so, das zeigt den wahren Adel des Christen. Ich habe diesen Ausdruck ja verwendet, das heißt zitiert, Dietrich Bonhoeffer, die Verpöbelung der Gesellschaft. Das ist eben der Mensch, der ohne Prinzipien lebt. Das ist Pöbel. Der Mensch, der nur nach seinem Nutzen lebt, nach seinem Gewinn, der keine Prinzipien hat, der keine Ideale hat, der von sich selbst nichts abverlangt, der nur an sich denkt, das ist gemeiner Pöbel. Adel, das ist nicht Geburtsadel und schon gar nicht Geldadel, der kümmerlichste von aller Sorte Adel, sondern wahrer Adel, das ist, wenn jemand nach Vorsatz lebt, wenn jemand nach hohen sittlichen Maßstäben lebt, sich die anlegt und der nicht für seinen Gewinn lebt. Und zum Adel des Christen, der Christ, der mit dem Herrn wandelt, der hat diesen Adel. Und zum Adel des Christen gehört, dass er, wenn Not da ist, dann sucht er nicht Hilfe bei den Mächtigen der Welt, dann sucht er die Hilfe beim einen wahren Helfer. Der Christ kann beten. Und diesen Adel hatte Daniel. Und darin unterschied er sich von allen. Und darum fiel er ja auch auf. Darum fiel er auf vor Nebukadnezar, aber im allerbesten Sinn. Die hatten alle Respekt vor diesem Mann. Der hatte Grundsätze. Der war gerade. Und auch der Perserkönig merkte das sehr bald. Es blieben ja Daniel nicht viele Jahre, nachdem er schon über 80 war, bald 90, als das Perserreich an die Macht kam. Schon sehr bald merkte er, dieser Daniel unterscheidet sich von allen. Das war sein Adel. Und zu diesem Adel, oder der Adel kam eben daher. Es war ein Mann, der aus Gott und vor Gott lebte. Und da in der Gebetskammer, da fallen die Entscheidungen. Da werden die Kämpfe wirklich gekämpft. Da werden die Siege erfochten. Die Siege Gottes in unserem Leben, die Siege Gottes in der Gemeinde. Und vor dem Angesicht Gottes kommt alles zur Ruhe. Es ist einfach so. Wenn wir vor Gott sind, dann, und der Geist Gottes durch das Wort, er führt uns in die Gegenwart Gottes, dass wir mit einem Mal von dieser Gewissheit, von diesem Empfinden ergriffen werden, Gott ist da. Und dann fällt alles ab. Alle Sorgen fallen ab. In seinem Licht sehen wir das Licht, Psalm 36, 10. In seinem Licht sehen wir die Dinge im wahren Licht. Er ist auf dem Thron. Offenbarung 4, Vers 2, alsbald war ich im Geist und ich sah einen Thron im Himmel. Den, der auf dem Thron sitzt, den haben wir dann vor Augen, vor den inneren, den geistlichen Augen. Und in diesem Licht sehen wir auch, was der Mensch ist. Der Mensch ist ein Hauch, ein Nichts. Gott trägt auch die Sünder. Und die Sünder können ihre Pläne schmieden und rennen und ihre Werke tun, nur weil Gott ihnen Verstand gibt, Kraft gibt, Zeit gibt, Möglichkeit gibt, so zu handeln. Sie sind die ganze Zeit in Gottes Hand. Auch wenn sie es nie wahrhaben wollen. Sie sind mit all ihrem Gepränge und all ihrem breitspurigen Daherreden, sie sind ein Hauch. Wir schlagen eine Stelle dazu auf, Jesaja 2, und lesen da von Vers 12 an. Jesaja 2, von Vers 12 an. Da steht: Denn der Herr der Heerscharen hat einen Tag über alles Stolze und Hohe und über alles Erhabene, und es wird erniedrigt werden. Es wird erniedrigt werden. Und darum die Schlussfolgerung, Vers 22, Jesaja 2, Vers 22. Lasst ab von Menschen, in dessen Nase nur ein Odem ist. Denn wofür ist er zu achten? Es ist besser auf den Herrn vertrauen, als sich verlassen auf Fürsten. Psalm 118. Es ist besser auf den Herrn vertrauen, als sich verlassen auf Fürsten. Der Mensch ist nur ein Hauch. Der Herr ist Gott. Das sind also die drei Mittel, die uns Gott in die Hand gegeben hat. Und diese Mittel, wir müssen sie gebrauchen. Und wir wollen fortan uns gegenseitig darin auch ermuntern, uns gegenseitig darin stärken. Uns gegenseitig darin stärken, dass wir Männer und Frauen der Bibel werden. Männer und Frauen der Bibel, Bibelleser. Die wachsende Freude an Gottes Wort haben, wachsende Freude an seinen Aussprüchen, wachsende Freude an seinen Lehren. Bibelleser. Und die Bibel lesen natürlich, wir brauchen Information, darum lesen wir sie teilweise auch einfach durch, Kapitel um Kapitel, aber auch lesen in der Weise, dass wir auch jeden Tag Zeit nehmen, um über kürzere Abschnitte zu lesen, darüber nachzudenken, dann dem Herrn alles zu sagen, was wir hier finden. Beten über diesen Worten, Bibel lesen. Und dann, wir müssen zusehen, dass wir uns auch darin stärken, dass wir aufeinander Acht haben. So sagt es der Hebräerbrief. Habt Acht aufeinander und das darf euch nicht kalt lassen, wenn Leute da sind, die nicht mehr in die Zusammenkünfte kommen. Hebräer 10, Verse 24 und 25. Hebräer 10, Verse 24 und 25. Da steht, lasst uns aufeinander Acht haben. Aufeinander Acht haben, das kann man ja nur, wenn man zusammen ist. Lasst uns aufeinander Acht haben. Zur Anreizung, zur Liebe und zu guten Werken. Indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei etlichen Sitte ist, sondern einander ermuntern kann man nur, wenn man eben zusammen ist. Und da sind Nachrichten über die elektronischen Medien, die sind nicht einmal ein Ersatz. Das ist gar nicht das, wovon diese Stelle hier spricht. Wir müssen zusammen sein, einander sehen, einander umarmen, einander die Hand geben. Einander nahe sein, gemeinsam auf die Knie gehen, miteinander beten, miteinander das Wort Gottes hören, miteinander da sein und alle das Gleiche hören und von der gleichen Wahrheit ergriffen werden, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern und das umso mehr, je mehr ihr den Tag näher kommen seht. Diese drei Stränge, Wort Gottes, Gemeinschaft, Gebet, zusammen, der eine Anker, der uns hält, die werden uns halten. Und dann werden wir mit Daniel erfahren, was in Daniel 1, 21 steht. Daniel 1, 21. Daniel 1, 21, und Daniel blieb bis zum ersten Jahr des Königs Kores, des Perserkönigs. Er stand noch, als das babylonische Weltreich untergegangen war. Jenes Reich ging unter, Daniel stand noch. In Christus verankert werden auch wir stehen, wenn alle Reiche der Welt untergehen. Wenn das letzte Großreich, das Reich des Tieres, verschwindet. Amen. Lass uns noch einmal beten miteinander. unser groß und gnädiger Herr, Retter, Retter Gott, in deinem Sohn, in unserem Herrn Jesus Christus bist du zu uns gekommen. Herr Jesus, wir sind dein und du bist jetzt für uns vor Gott und du verwendest dich für uns. Du sorgst dafür, dass unser Glaube nicht aufhört. Du trägst uns durch diese Zeit. Ja, wir dürfen vor dir die Worte aussprechen, die du hast aufschreiben lassen. Darum vermag er auch völlig zu retten, die durch ihn, Gott, nahen, indem er immer da lebt, um für sie einzutreten. Du bist mit uns nach deiner Verheißung. Auch das hast du gesagt, siehe, ich bin bei euch. Bis zur Vollendung des Zeitalters, du bist mit uns, mit deinen Geliebten, mit deinem Volk. Wir danken für dein Wort, das du uns gegeben hast. Wir danken für die Gemeinschaft der Heiligen, die du gestiftet hast. Du hast uns aneinander gebunden. Es ist eine von dir gewirkte Wirklichkeit. Es ist so. Und wir haben große Freude daran und darüber, einander zu gehören, dir zu gehören. Und du hast uns den Zugang zum heiligen Gott durch dein Blut eröffnet. Wir dürfen mit großer Freimütigkeit vor dich treten, mit unseren Bitten. Und du hörst uns, du nimmst unsere Worte ernst. Und wir dürfen deine Verheißungen auch ernst nehmen. Du bist wahr. Was du sagst, tust du. Und so beten wir. Wir beten für uns, die wir hier sind. Erhalt uns im Vertrauen auf dich. Mach uns fest in dir. Lehr uns diese Mittel gebrauchen. Lass uns darin wachsen und zunehmen. Wirke du das, wir haben es nötig. Täglich nötig, dass du uns dazu hilfst, uns die Freude dazu gibst, uns die Kraft dazu gibst, uns den Willen dazu stärkst. So befehlen wir uns dir an. Und auch das wollen wir dir sagen. Wir sehnen uns sehr nach dir. Herr Jesus, wir sehnen uns nach dir. Dich zu sehen, bei dir zu sein. Dein Angesicht zu sehen. Und darum beten wir gemeinsam. Wir rufen zu dir, Herr Jesus, komm. Amen.